Hörst du was? Mal ganz leise. Hörst du was? Hörst du vielleicht Stimmen? Menschen, die Stimmen hören, nennen wir umgangssprachlich verrückt. Fachlich ausgedrückt heißt das schizophren. Und Menschen mit Schizophrenie, die kennen zwei Wirklichkeiten. Einmal eine allgemeine Wirklichkeit, also das, was die Allgemeinheit so wahrnimmt, sieht, hört. Und einmal eine private Wirklichkeit. Also sie hören zum Beispiel Stimmen, die andere nicht hören. Stimmen, die sich miteinander unterhalten, Stimmen, die das eigene Verhalten kommentieren oder auch Stimmen, die Befehle geben, so imperative Stimmen. Im Jahr 1205 saß der reiche Kaufmannssohn Francesco Bernardone in einer zerfallenen kleinen Kapelle, San Damiano in Assisi. Und er hörte von einem Kreuz her eine Stimme. Franziskus, geh hin und stell mein Haus wieder her, das, wie du siehst, schon ganz verfallen ist. Aus psychiatrischer Sicht hatte er eine akustische Halluzination imperativen Charakters. Also er hörte Stimmen, die Befehle geben. Und die Frage ist, war Franz schizophren? Und wenn ja, ja dann nicht nur er, dann auch die in der Bibel. Abraham, Samuel, Paulus, die hörten alle Stimmen. Und auch später Martin Luther. Dem Psychiater und Psychotherapeuten Manfred Lütz hat das nicht locker gelassen. Und er hat sich mit Franziskus beschäftigt, mit seinem Leben. Und er fand keinerlei Anzeichen für eine psychische Erkrankung. Sicher, Franz war ein außergewöhnlicher Mensch mit außergewöhnlichen Erfahrungen, aber er war kerngesund, vor allem und gerade im Kopf. Also, wenn du Stimmen hörst, bist du nicht automatisch schizophren. Aber wenn du etwas hörst, dann ist das keineswegs und automatisch und auf alle Fälle Gottes Stimme. Also nicht alles, was du im Gottesdienst, im Gebet, an Eindrücken wahrnimmst, ist Gottes Stimme. Also wenn zu mir jemand sagt, Gott hat mir gesagt, dann frage ich gerne nach, woher weißt du das? Also vielleicht sind das ja auch die Erwartungen der Menschen um dich herum, die vielleicht seit Kindertagen dir vertraut sind, die du schon so verinnerlicht hast. Oder vielleicht ist es der Mainstream, den du einfach mal nachplapperst, weil es ja alle so sagen, weil es ja alle so tun. Oder es ist dein Unterbewusstes. Denk an das Eisbergmodell. Oder vielleicht spricht da einfach nur dein Egoismus oder deine Bequemlichkeit. Und ich frage das nicht, um den anderen zu ärgern, sondern ich frage das, weil ich selbst ein Meister bin, nur das zu hören, was ich hören will. Und mein Eindruck ist, dass ich da nicht allein bin. Also ich habe zum Beispiel über die Jahre viel öfters gehört, dass Menschen gesagt haben, also Jesus hat mir gesagt, ich soll mir ein größeres Auto kaufen. Das haben viel mehr Menschen gesagt, als ein kleineres tut's auch, hat Jesus gesagt. Also die Frage ist, wer spricht da? Ist das Gott? Oder ist es ein Statusdenken? Wer redet da? Zu Martin Luthers Zeiten, da gab es eine Gruppe, die nannte er die Schwärmer. Und die Schwärmer, die betonten vor allem das innere Reden Gottes. Und in der Auseinandersetzung mit den Schwärmern unterschied er zwischen dem inneren Wort Gottes und dem äußeren Wort Gottes. Also Gott spricht auf zwei Arten zu uns. Also einmal das äußere Reden, das heißt, da kommt was von außen auf mich zu, zum Beispiel durch eine Predigt oder eine Bibelstelle, die ich lese, oder in der Taufe, im Abendmahl, im Zuspruch der Vergebung. Und das ist objektiv, recht objektiv, das ist hörbar, das ist wahrnehmbar, im Abendmahl sogar schmeckbar. Aber dann gibt es auch noch das innere Wort Gottes. Also Gottes Reden im Heiligen Geist in unsere Herzen hinein. Und Luther macht klar, das äußere Wort muss dem inneren Wort stets vorangehen. Das äußere Wort ist die Grundlage. Und ich glaube, dass wir so ein bisschen in der Gefahr stehen, eher so wie die Schwärmer unterwegs zu sein. Also dass wir die Reihenfolge gern mal umdrehen. Also wichtig sind dann nicht so sehr die äußeren Worte der Bibel. Da lässt über die Zeit auch die Leidenschaft nach, sich mit diesem Wort auseinanderzusetzen, sich da rein zu vertiefen. Wichtiger sind vielmehr die Erfahrungen, die innere Erfahrung. Also was ich erfahre, dieses Gefühl beim Worship oder wenn ich in der Natur unterwegs bin. Entscheidend ist nicht so sehr die Zusage, dass Gott da ist, sondern entscheidend ist vielmehr, ja, dass ich in meinem Herzen diese Wärme seiner Gegenwart spüre und bitte nichts dagegen. Das ist wunderbar. Aber Gott ist auch da, wenn ich ihn nicht fühle. Also wir sind hoffentlich gläubig und nicht gefühlig. Grundlage ist das äußere Reden Gottes. Und dann spricht Gott auch im Inneren zu uns. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das Problem ist nur, diese Stimme ist oft ganz leise. Und unser Leben, unsere Welt, auch in unserem Innern, da ist es oft sehr, sehr laut. Ich denke an den niedergeschlagenen Elia, der wandert zum Berg Horeb. Und Horeb, das heißt wörtlich übersetzt Wüste, Einöde. Und wenn du die Bibel schaust, wenn Gott zu seinem Volk sprechen will, dann nimmt er das Volk und führt es erstmal in die Wüste raus. Oder wenn Jesus mit seinem himmlischen Vater sprechen möchte, da zieht er sich immer wieder zurück in die Einsamkeit. Also kleiner Tipp, wenn du Gottes Stimme hören willst, dann runter vom Gas. Schalt einen oder mehrere Gänge zurück, denn ich behaupte jetzt einfach mal, ohne dich jetzt näher zu kennen, in deinem Leben geht zu viel, viel zu viel. Der 6-Jährige erklärt seiner Mutter, zur Oma gehe ich nie mehr. Die hatte nichts an gestern. Und wie die Mutter fragt, wie nichts an? Nein, die hatte nichts an. Ja, wie gar nichts? Nein, die hatte gar nichts an. Kein Fernseher, kein Radio, kein Smartphone, die hatte nichts an. Bei uns muss immer was an sein. Bei uns muss immer was gehen. Und die Frage ist, kannst du den Stecker ziehen? Die Antwort darauf gibt dir deine Bildschirmzeit. Schau dir die mal an. Kannst du den Stecker ziehen? Elia geht in die Einöde, geht in die Wüste. Und Gott spricht zu ihm. Also nicht laut, so im Sturm, nicht furchtgebietend, so im Erdbeben, auch nicht spektakulär, im Feuer. Nach dem Feuer, heißt es, kam ein leises, sanftes Flüstern. Aber als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel und dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich an ihren Eingang. Da hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, was tust du hier, Elia? Also Gott spricht zu Elia und er flüstert. Und vielleicht wünschst du dir, dass Gott klarer zu dir spricht, eindeutiger zu dir spricht, vielleicht auch spektakulärer. Und vielleicht fragst du dich, warum? Warum flüstert denn Gott, wenn er uns etwas sagen möchte? Dazu eine Frage. Wer von euch ist heute verliebt? Mal Hand hoch. Also Freunde, auch die, die schon 10 oder 30 Jahre verheiratet sind, wenn dein Partner, deine Partnerin hier ist, empfehle ich dir dringend mal, Hand hoch. Ja. Ihr Verliebten, wenn ihr heute Abend auf der Couch sitzt und euren Kopf an das Ohr eures Partners legt, wie sagt ihr ihm oder ihr dann, dass ihr sie liebt? So? Ich liebe dich! Nicht. Eher flüsternd, säuselnd. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich. Warum flüstert Gott? Weil er dir so nah ist. Der Kirchenvater Augustin, der meinte, Gott ist mir näher, als ich mir selber nah bin. Also Gott ist uns ganz nah. Das Problem ist nur, dass wir überall unterwegs sind, aber oftmals gar nicht bei uns selbst. Aber Gott ist da und spricht mit einer sanften, mit einer flüsternden Stimme durch seinen Geist. Und Gott weiß, wie er dich geschaffen hat. Er weiß, dass er dich geschaffen hat mit Gefühlen. Und ja, Gott redet auch durch deine Gefühle. Auch. Aber nicht jedes Gefühl, das du hast, ist eine Botschaft Gottes an dich. Und Gott hat dich mit deinem Verstand geschaffen. Gott spricht auch durch deinen Verstand zu dir. Und er hat dir ein Gewissen gegeben. Er spricht auch durch dein Gewissen zu dir. Und er redet auch zu dir durch Blitzgedanken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Da kommt dir plötzlich was in den Sinn, so ein Gedanke, ach, bei dem sollte ich mal anrufen. Und du tust es und weißt warum, dass es wirklich gut war. Also der Heilige Geist, der stupst uns immer wieder im Alltag an, wenn wir offen sind, um dahin zu hören und nicht zu beschäftigt, dann merken wir, wie oft das immer wieder ist. Gefühle, Verstand, Gewissen, Blitzgedanken, Gott redet auf all diesen Kanälen zu dir, damit wir ihn verstehen. Elihu sagt zu seinem Freund Hiob, Gott redet doch, er tut's immer wieder. Mal sanft, mal hart, man achtet nur nicht darauf. Aber er redet. Er redet. Aber leider ist Gott nicht der Einzige, der in meinem Innern spricht. Also, dass du jetzt meine Stimme hörst, ist klar. Ich bin der Einzige, der hier gerade im Raum etwas sagt. Und zudem habe ich auch noch ein Mikrofon. Aber in meinem Innern, da sprechen ganz viele. Und Gott scheint mir da wirklich nicht so das Mikro in der Hand zu haben. Also man kann so, denke ich mal, so drei Kategorien unterscheiden von Stimmen. Da ist einmal die Stimme des Heiligen Geistes, der zu uns spricht. Und zweitens wirkt in uns so das eigene Ich, die eigenen Wünsche, die eigenen Gedanken. Und dann sind noch die Geister des Bösen am Start. Die haben ein Ziel, die wollen dich von Gott abdrängen. Und darum ist es bei diesen inneren Stimmen so wichtig, sie zu unterscheiden. Die Bibel nennt das Unterscheidung der Geister. Es geht darum, göttliche, menschliche und antigöttliche Mächte voneinander zu unterscheiden. Oder salopp gesagt geht es um das Engelchen und das Teufelchen auf deiner Schulter. Also was kommt von Gott und was nicht? Die Bibel ist von der Unterscheidung der Geister, vor allem in den Briefen des Neuen Testaments, die Rede. Johannes schreibt zum Beispiel, ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Und Paulus fügt hinzu, prüft alles, das Gute behaltet. Also ich muss es prüfen, ob es wirklich von Gott kommt. Und für Paulus ist diese Unterscheidung der Geister ein eigenes Charisma. Und das ist wichtig, das in der Gemeinde zu haben, gerade wenn es um prophetische Eindrücke geht, dass ich da jemand habe, der dieses Charisma der Unterscheidung der Geister hat, um das zu prüfen. Aber dieses prüft alles von Paulus und dieses unterscheidet die Geister von Johannes. Das ist jetzt nicht nur ein spezielles Charisma, sondern damit sind wir alle gemeint. Das ist an jeden Christen gerichtet. Und ich finde wirklich, die Unterscheidung der Geister muss wirklich so nach und nach zur Grundkompetenz von uns Christen werden. Gerade in dieser Zeit, in der alles so durcheinander geht, so laut ist, so verwirrend ist, dass ich das selber lerne. Ich brauche dazu keinen Papst, keinen Pastor, keinen Influencer. Gottes Geist lebt in mir. Und Gott traut das mir, traut das dir zu, dass wir mit seiner Hilfe das lernen, die Geister zu unterscheiden. Und ich möchte dir 5 Kriterien mitgeben. Also Kriterien, die mir persönlich helfen, die Geister zu unterscheiden. Das erste Kriterium, das klang schon an, die innere Stimme entspricht der Bibel, entspricht dem äußeren Wort Gottes. Denn die Bibel ist das Werk des Heiligen Geistes. Und Gottes Geist widerspricht sich nicht. Der redet nicht hier so und in dir dann nochmal anders. Also wenn mir jemand sagt, ja, ich weiß, in der Bibel steht das so, aber ich fühle das so, dass Jesus mir das so zeigt, dann werde ich immer unruhig. So funktioniert das nicht. Gottes Geist führt nie gegen sein Wort, führt nie an Gottes Wort vorbei und auch nicht drüber hinaus. Gottes Wort ist die Grundlage. Und darum muss ich immer wieder fragen, stimmt diese Stimme, dieser Eindruck mit der Bibel überein? Und das bedeutet halt auch, je mehr ich Gottes Wort, sein geschriebenes Wort kenne, umso leichter fällt es mir auch da zu unterscheiden, dieses Reden in meinem Innern. In der Apostelgeschichte, da werden die Leute in Beröa besonders gelobt. Das heißt, sie nahmen mit großer Bereitwilligkeit auf die Botschaft. Und täglich überprüften sie in der Heiligen Schrift, ob das, was Paulus sagte, auch stimmte. Also nachforschen, prüfen, beurteilen. Jedes innere Wort mit der Lehre der Bibel vergleichen. Kriterium Nummer 2. Die innere Stimme schmeckt nach der Frucht des Geistes. Paulus schreibt, der Geist bringt als Frucht, als Ertrag Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Und wenn Paulus von einer Frucht spricht, dann spricht er ja im Grunde von Essen, also von etwas Genießbarem. Und die Frage ist da für mich, was für ein Geschmack hinterlässt jetzt diese Stimme? Also hinterlässt diese Stimme bei mir einen Faden, einen bitteren Nachgeschmack oder einen Geschmack tiefer Freude? Ein Geschmack von Großzügigkeit, von Freundlichkeit. Also Gottes Stimme schmeckt nach der Frucht des Geistes. Und du musst immer, vielleicht mir hilft das so zu fragen, ja, wenn ich das jetzt weiterdenke, dieser Gedanke, diese Stimme, führt die mich mehr in diese Frucht, die Paulus schreibt? Zu mehr Geduld, zu mehr Güte oder eben nicht? Es gibt ja viele Stimmen, die wir hören, die machen uns fertig. Und da gilt es immer wieder, diese Stimmen zu unterscheiden. Ich persönlich finde es immer wichtig zu fragen, an wen erinnert mich denn diese Stimme? Und plötzlich merke ich diese Stimme. Ja, die erinnert mich an meinen Vater. Oder an meine Mutter. Oder an meinen Lehrer. Und die erinnert mich jetzt gar nicht so an meinen himmlischen Vater. Denn der redet anders. Gottes Geist, Gottes Stimme macht nicht nieder. Gott macht dich nicht klein. Der löst in dir auch keine Panik aus. Gottes Stimme macht auch nicht Druck. Gottes Stimme transportiert Frieden. Shalom. Das bedeutet halt aber auch nicht, dass du dann jetzt so ganz gechillt auf deiner Couch sitzt, sondern es geht um einen Frieden, den du bekommst, obwohl dich Gott herausfordert. Und das tut er sehr gerne. Die meisten Eindrücke haben mit Dienen zu tun. Auch in der Bibel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da kostet dich das was. Da verzichtest du im Namen Jesu auf was. Aber das schmeckt nicht bitter. Sondern in dir spürst du einen tiefen Frieden. Wenn ich an meinen Abschied denke von der FEG Wetzlar, von dieser tollen Gemeinde, dann weiß ich, wie der Weg war und wie viele Widerstände da erstmal da waren. Was, Herr? Ich soll die Gemeinde verlassen? 6 wunderbare Worship-Teams und diese Menschen, die da zusammenkommen mit all den Segnungen, die wir da haben. Ich soll das verlassen, mit meiner Familie weiterziehen, wo erstmal nichts ist? Erstmal Widerstand. Aber im Weiteren drüber nachdenken, zu spüren, Mensch, da kommt ein Zug von Friede rein, von Vision rein, weil mir plötzlich die Menschen vor Augen standen, die Jesus eben noch nicht kennen, die keine Heimat haben in der Gemeinde, aber die genau danach eine Sehnsucht haben, nach Gemeinschaft, nach Glaube, der Halt gibt. Kriterium 2. Welche Frucht zeigt sich da? Kriterium 3. Die innere Stimme respektiert und schenkt Freiheit. Also Paulus schreibt ja, wo der Geist des Herrn ist und herrscht, da herrscht Freiheit. Also das bedeutet zum einen, dass Gott meine Freiheit respektiert. Also er drängt sich niemanden auf. Deswegen nimmt Gott eben nicht das Mikro in die Hand und brüllt dich an die Wand. Gott spricht leise und er zwingt dich zu nichts. Du kannst zu ihm Ja sagen oder Nein. Die Geister der Verwirrung hingegen, die brechen einfach da ein, wo sie wollen. Und die wissen genau, wo deine und meine Schwachstellen sind. Und da gehen sie rein und erzeugen erstmal einen Höllenlärm. Und fangen an, mich zu manipulieren. Im Namen der Freiheit merke ich, wie schnell ich unfrei werde. Wenn ich etwas entscheiden muss und mich frage, ja, was ist jetzt hier in dieser Entscheidung Gottes Wille, dann hilft es mir so zu tun, als hätte ich mich schon entschieden. Wie so ein Simulator mal die Entscheidung durchzuspielen und dabei darauf zu achten, welche innere Regungen tun sich da auf. Spüre ich da Weite, spüre ich da Freiheit oder macht's eng, macht's Druck? Werde ich ängstlicher, verzweifelter oder werde ich härter? Dann ist Skepsis angesagt. Diese inneren Regungen, auf die zu achten. Gar nicht so einfach, weil da so viel drüber liegt, aber durch diese innere Regung kann Gott zu dir sprechen. Kriterium Nummer 4, die innere Stimme führt zum himmlischen Vater. Wenn wir auf Jesus schauen, dann ist er wirklich ein Meister der Geisterunterscheidung. Ich denke da an die Versuchung in der Wüste. Der Teufel sagt zu Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring herunter. Denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht einen Stein stößt. Und ich denke, oha, der Teufel, der zitiert die Bibel, Psalm 91. Der Teufel, Der ist ein super Bibelkenner. Also ein besserer als ich. Aber in seiner Art, die Bibel zu benutzen, liegt was Teuflisches. Er zitiert die Bibel, um von Gott wegzuführen. Und ich finde, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Du kannst mit der Bibel von Gott weggeführt werden. Du kannst mit der Bibel von Gott weggeführt werden. Der Teufel möchte Jesus einen anderen Weg führen. Das Kreuz, das ist ihm ein Riesenärgernis. Und er versucht, ihn da vom Weg zum Kreuz abzubringen. Als Jesus zum ersten Mal von seinem Weg, seinem Leidensweg sprach, da wollte Petrus ihm das gleich ausreden. Er sagte, Gott bewahr dich davor, Herr. Das darf dir nicht zustoßen. Und das klingt ja super. Bewahrung. Nichts dagegen, oder? Aber Jesus unterscheidet die Geister. Eben noch hat er zu Petrus gesagt, das hat Gott dir zugesprochen, dass du erkennst, dass ich der Messias bin. Und jetzt sagt er, weg mit dir, Satan, hinter mich. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Also Jesus unterscheidet ganz klar, das kommt vom Teufel und das kommt von dem himmlischen Vater. Also immer die Frage, wo zieht mich dieser Gedanke hin? Wo führt das hin? Führt mich diese Stimme mehr zu Gott oder von ihm weg? Das war jetzt eine Menge Stoff. Entschuldigung. Aber was muttert Mut? Weil ich wirklich der Meinung bin, wir müssen das lernen, die Geister zu unterscheiden. Wir müssen das Schritt für Schritt einüben. Im Hebräerbrief heißt es, ja, das sind Sinne, die geübt werden müssen, Gut und Böse zu unterscheiden. Und nur wer das übt, wer seine Urteilsfähigkeit schult, der kann lernen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und in meinem Leben haben mir da Menschen sehr dabei geholfen. Und darum noch ein letztes, fünftes Kriterium. Was sagen erfahrene Christen zu der inneren Stimme? Also wenn du glaubst, eine Botschaft so von Gott erhalten zu haben, dann such zwei oder drei erfahrene Christen, geistliche Freunde, Wegbegleiter auf. In Sprüche 11 heißt's, wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Also such dir Ratgeber und frag sie, glaubt ihr, dass dieser Eindruck von Gott ist? Oder liege ich da total schief? Und bitte sei offen für ihre Antwort, auch wenn sie dir nicht passt vielleicht. Im Jahr 1993 sitze ich in dieser kleinen Kirche, Kapelle San Damiano in Assisi. Und ich schaue auf das Kreuz, das zu Franziskus gesprochen hat. Und mir geht vieles durch den Kopf. Ich bin im zweiten Semester der Theologie. Und eigentlich möchte ich das Studium abbrechen. Da sind so einige Enttäuschungen passiert. Da gab es Vorlesungen, Seminare, die wirklich meinen Glauben ziemlich durchgerüttelt haben. Da gab es kirchliche Verlautbarungen, ja, mit denen ich zu ringen habe. Da gab es enttäuschende Erfahrungen mit Studienkollegen. Und zudem fühlte ich mich einfach nicht gewachsen für diesen Dienst in der Gemeinde. Da waren viele Stimmen in mir. Hör auf mit dem Studium. Das ist nicht deins. Such dir einen anderen Beruf. In der Gemeinde, da wirst du nicht glücklich werden. Und die Kirche, die wird sich sowieso nie ändern. Und ja, all diese Stimmen sind irgendwie stimmig. Und doch fühlen sie sich unstimmig an. Der Begriff der Stimmigkeit, der kommt ja aus der Musik. Also stimmt der Ton des Instrumentes mit dem Kammerton, an dem sich alle orientieren, überein. Der Kammerton, der klingt so. Der Kammerton A. Also nach diesem Ton werden alle Instrumente des Orchesters gestimmt. Und mein Kammerton heißt Jesus. Also an ihm will ich mich orientieren. An ihm stimme ich mein Leben. Und an ihm messe ich, ob diese Stimmen stimmen. Und ja, diese Stimmen, die klingen logisch. Die fühlen sich gut an. Aber sie sind nicht stimmig. Sie passen nicht zu Jesus. Und je mehr du Jesus kennst, umso besser verstehst du Gottes Stimme. Und ich höre mir in mir leise, zart eine Stimme. Studier weiter. Ich brauche dich in meiner Gemeinde. Und sofort der Chor der Gegenstimmen. Das ist zu schwer. Es gibt schönere Jobs. Und denkst du echt, Gott braucht dich? Es gibt bessere als dich. Es gibt klügere. Und schau mal an, wie viele Fehler du hast. Und ja, das stimmt. Das stimmt alles. Aber es ist nicht stimmig. Es passt nicht zu dem Kammerton Jesus, denn der nimmt mich so an, wie ich bin. Der reibt mir meine Mängel nicht unter die Nase. Und er überfordert mich auch nicht. Er fordert mich, ja, aber er wird mich nie überfordern. Studiere weiter. Ich brauche dich. Und ich höre diese Stimme und mir wird klar, ja, das ist Gottes Stimme. Und nein, ich bin nicht schizophren. Aber vielleicht bin ich verrückt. Also verrückt genug, dieser leisen inneren Stimme mehr zu glauben als diesen anderen, ach so logischen Stimmen. Also ich muss verrückt sein, wenn ich weiter studiere. Ich muss verrückt sein, wenn ich einmal in der Gemeinde arbeiten möchte. Es gibt vielleicht Menschen, die denken von dir, du bist verrückt, sonntagmorgens hierher zu kommen. Ich muss verrückt sein, eine Gemeinde zu verlassen und jetzt neu eine Gemeinde zu gründen. Und dann noch zu denken, dass Gott mich da ruft und mich braucht. Das ist verrückt, oder? Und ja, ich bin verrückt. Denn diese flüsternde, leise Stimme verrückt mich. Sie verrückt meine Perspektiven. Sie verrückt meine Sicht der Dinge. Aber ich erlebe darin Freiheit, Weite. Ich schmecke Liebe und ich spüre trotz allem einen tiefen Frieden. Verrückt. Aber wenn das verrückt ist, dann will ich gerne verrückt sein. Amen.